ARD.
Alrighty, alrighty, hier geht es los hier.
Mit Onkel Engelke und Christian, die sind's im Winter frei. Und du, Liebling, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling?
Der Mojo Modo, der Modo Mojo.
Was?
Jeden Montag und jeden Donnerstag. Modo.
Ja.
Der Mojo.
Jetzt haben wir es.
Okay. Der Modo Mojo.
Mojo.
Ist wieder am Start. Jeden Montag, jeden Donnerstag kommen wir zusammen mit unseren Geschichten, mit den Geschichten von euch da draußen. Hello to Cologne.
Hello, Baden-Baden.
Right. How are you doing?
I'm doing great.
How are things? You've had a great week, right?
I had a great week, y'all. Also ich bin noch natürlich ein bisschen im Eimer.
Ey, es tut mir so leid, dass wir überhaupt miteinander sprechen. Ich weiß gar nicht, wie du das machst.
Ich kann auch noch gar nicht aus den Augen gucken. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache, aber es geht schon irgendwie. Das ist ja Quatsch, jetzt zu jammern. Das hat sich ja gelohnt. Jetzt muss ich einfach nur wieder in den Schlafrhythmus reinfinden.
Ja, 3-4 Tage und dann sollte das auch wieder der Fall sein. Aber es ist, also du warst drüben. Über einen Teich warst du rüber in New York City die Woche und dann auch wieder zurückgekommen, Ende der Woche und jetzt einfach nur noch am Arsch. Okay.
Ja, es geht. Es geht eigentlich. Man ist einfach so durcheinander, aber ich habe was ganz Irres gemacht. Ich habe auf dem Rückflug, weil ich ja auch ein bisschen Flugangst habe und dann so denke, schlafen ist auch blöd. Ich kann dann auch nicht schlafen. Und die Flugangst nimmt auch zu. Habe ich ein Buch gelesen, den Flug genutzt. Das ist ja, wann kriegt man denn auch solche Zeit genutzt? Ne? Wie soll man die sonst nutzen? Man kann ja geschenkt, meine ich. Wie soll man sie nutzen? Und das ist doch perfekt. Einfach ein komplettes Buch gelesen.
Mhm. Welches war das in deinem Fall?
Beyond the Sea von Paul Lynch. Ich habe ja
schon wieder Paul Lynch. Du liest vom gleichen Autor und zwei Bücher hintereinander. Soll man ja nie machen angeblich.
Ja, was soll ich, wo kommt das denn? Wer hat denn das verboten?
Na, ich kann das aber auch nachvollziehen, weil man von dem einen Buch so begeistert ist und hat dann aber direkte Erwartungen, die genauso hoch sind wie an das erste Buch. Und man hat ja auch seine bestimmte Sprache und die ist super für 300, 400 Seiten. Wenn man das gleich aber nochmal so verdoppelt, dann kann sein, dass so eine Art Sättigungseffekt einsetzt, der normalerweise nicht einsetzen würde. Ich vermute, das steckt dahinter. Ich weiß auch nicht, wer das mal gesagt hat. Vielleicht habe ich es auch verbreitet.
Aber die Motivation ist ja klar. Ich war so begeistert von dem Buch von Prophet Song, dass ich gedacht habe, ich möchte mehr von dem lesen, ich möchte den kennenlernen, ich möchte auch wissen, auch ein bisschen bescheuert eigentlich, ich möchte wissen, ob es nur dieses eine Buch ist, das ich so liebe, oder ob ich meinen Lebensautor gefunden habe. Ne? Man ist ja immer noch auf der Suche nach dem perfekten Buch oder auch nach dem perfekten Verfasser, der perfekten Verfasserin, dass man sagt, so, das kann ich blind kaufen, ich kann alles lesen von diesem Menschen, ich werde immer glücklich sein. Es gibt natürlich ein paar AutorInnen, die ich so super finde, dass ich denke, ja, das wird schon immer klappen. Aber
und Paul auch? Ist Paul so einer? War das zweite Buch genauso gut?
Das war auch gut, aber ich habe jetzt gemerkt, der gibt mir nicht das, was leider in mir schlummert. Es ist nicht so, dass ich mir immer ein Happy End wünsche, das ist es nicht. Aber irgendwas in mir möchte Frieden haben oder beim Lesen oder Befriedigung ist das falsche Wort. Ich kann es nicht gut sagen, denn bei Prophet Song, diesem Buch, das mich so begeistert hat, bei Prophet Song kann es kein Happy End geben, weil es ein dystopischer Roman ist, nicht? Aber jetzt bei Beyond the Sea habe ich mir die ganze Zeit gewünscht, dass es ein Happy End gibt. Und ich möchte jetzt nichts verraten. Soll ich was dazu sagen?
Ja, ich weiß nicht, nur nicht zu viel verraten, auf jeden Fall.
Okay, also das ist ein. Und ich muss vielleicht dazu sagen, für alle Lieblinge, die überhaupt nicht wissen, worüber wir sprechen, einfach stellt euch einfach vor, ich habe ein Buch gelesen, das mich begeistert hat. Und das hat ein Mann geschrieben. Und von dem habe ich ganz viele Interviews mir angeschaut. Ich bin total begeistert von dem. Ich finde den super. Ist ein irischer Autor, lebt und arbeitet in Dublin. Super Typ. Und mir war das einfach. Konnte nicht verstehen, warum der so toll aus der Perspektive einer Frau, einer Mutter schreiben kann. Das war für mich einfach neu. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein super Typ, wenn der so schreiben kann, dann lese ich noch was von dem. Und war in einem ganz schnuckeligen, großartigen Buchladen in Brooklyn und habe dann, da waren zwei Bücher noch von ihm. Das eine, da habe ich den Rückentext gelesen, hat mir gar nicht zugesagt. Und bei dem hier habe ich gedacht, komm, ich versuch's. Und jetzt ist das einfach, das kann ich doch grob sagen, dass ich verrate ja nicht so viel. Das sind spielt in Südamerika am Meer und ist einfach, konkreter kann ich auch gar nicht werden. Ein Typ, der rausfährt zum Angeln, zum Fischen mit dem Boot, ist ein Fischer und der nimmt jemanden mit, den er nicht kennt, der mithelfen soll, weil der andere nicht kann, sind diese zwei Männer und es gibt einen Riesensturm und die sind zusammen auf diesem Boot. Und zwar nicht nur ein Tag und auch nicht zwei und auch nicht eine Woche, sondern länger. Und es ist richtig, ich glaube, das scheint diesen Autoren zu interessieren. Was machen Leute in Ausnahmesituationen? Also ich würde auch noch ein drittes Buch lesen, einfach nur so, um das abzuschließen.
Aber warte trotzdem nochmal damit.
Ja, jetzt warte ich ein bisschen. Ich brauche jetzt, was Deutsches und ich brauche jetzt was, ich weiß auch schon, da liegen ja dann immer, weiß ich nicht, 5 oder 10 Bücher, von denen man weiß, so, die sind als nächstes reif, die sind, jetzt bist du dran, Freundchen. Mhm. Und aber im Flugzeug ein Buch komplett zu lesen, das finde ich gut.
Und es klingt auch anstrengend, aber, also
das Lesen?
Ja, über den Nachtflug hinweg ein ganzes Buch durchlesen. Null. Naja gut, du bist halt anders als ich.
Es war aber auch kein klassischer Nachtflug. Wir sind ja um 4 losgeflogen.
Aber dann kommst du automatisch in die Nacht, weil 4 losgeflogen, dann ist es schon 22 Uhr unserer Zeit.
Ja, und dann würde ich gern schlafen gehen. Ich würde gern ankommen und dann schlafen gehen.
Aber du warst natürlich noch in der 16 Uhr Zeit. Oh, ich verstehe. Mhm. Naja, okay, gut.
Ja, gut. Aber natürlich bin ich jetzt total durcheinander und das gehört aber dazu. Das nimmt man ja gerne mit, wenn man ein schönes Erlebnis hatte. Und auch dadurch, dass ich nur alle 2 Jahre so weit fliege, weiß ich das auch sehr zu schätzen und bin total dankbar, aber auch im Arsch einfach.
Total. Du, Nicole Stangier hat uns auch geschrieben die Woche. Die war ganz begeistert auch von diesem Buchtipp.
Nein.
Ja, von Paul Lynch, war mega dankbar für den Tipp und hat geschrieben, sie ist noch gar nicht so lange Liebling, seit Frühjahr 23 vielleicht.
Ja.
Also sie ist total froh, sie liebt, wenn wir über Literatur, Lyrik und Musik auch mal schnacken. Wegen euch, sagt sie, lese ich wieder Gedichte, ich die 13-Plus-Hefte einfach genial finde. Werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal wieder drüber sprechen.
Heute zumal, meine Geschichte kommt heute aus dem
und
Buch.
Und sie sagt, und ich habe auch einen kleinen Gedichtband von Louis McNeese wieder aus einer überfüllten Bücherkiste befreit. Den hatte mir mein Mann kurz nach unserem Kennenlernen geschenkt. Das war vor 33 Jahren in einem kleinen Café in Dublin. Er war ein armer Student und hatte das Büchlein mit seinem letzten Geld gekauft. Den Kaffee hatte ich gezahlt. Er nahm noch eine kleine Nelke aus der Vase auf dem Tisch und schenkte sie mir dazu. Und die liegt heute noch gepresst zwischen den Seiten. Wie ihr euch denken könnt, ich weiß, wie ihr euch denken könnt, habe ich eine besondere Verbindung zu Irland und zu Dublin. Deshalb danke für diesen Buchtipp für Prophet Song von Paul Lynch. Obwohl ich stets an allem Irischen interessiert bin, kenne ich Paul Lynch noch nicht.
Ach komm, okay.
Ja.
Ich war also nicht die einzig Doofe, ich habe mich so ein bisschen geschämt. Ja.
Am Wochenende werde ich mal bei dem kleinen deutsch-englischen Buchladen mit Kaffee in der Bonner Südstadt vorbeischauen, ob sie es da haben oder bestellen können. Es gibt es ja nur auf Englisch, sie stört's nicht, ist ja klar. Weil sie auch keine deutschen Übersetzungen lesen kann. Sie sagt, es ist wahrscheinlich eine Berufskrankheit. Ich würde bei jedem deutschen Satz darüber nachgrübeln, wie er denn wohl im Original heißt. Ich bin Übersetzerin. Keine Literaturübersetzerin.
Nein.
Dazu fehlt mir jegliches Talent. Und ich überlege noch, ob ich das Buch dann direkt verschlingen oder lieber mit in den Sommerurlaub nach Irland nehmen soll. Das würde doch wunderbar passen. Gleich das richtige Setting. Und der Mann und die Teenager-Tochter sind auch dabei. So, ich freue mich auf mehr Inspiration. Liebe Grüße aus dem noch kirschblühenden Bonn. Letzte Woche hat alles noch richtig geblüht. Euer Liebling Nicole. Und dann auch ganz witzig, Christian, kann es sein, dass wir Anfang, Mitte der 90er Jahre mal Nachbarn waren im beschaulichen Germersheim an der Hochschule 3?
Nein.
Ich habe im rechten Flügel ganz oben in einer der letzten Wohnungen auf dem Flur gewohnt. Ich kann mich auch dunkel an eine Vorstellung von Anke und dir im legendären Theaterkeller erinnern.
Nein.
Ja, oder Jillian on her 27th birthday.
Jillian,
37th Birthday? Ich glaube, 37th Birthday. Genau. Aha. Haben wir ja da am Unitheater gespielt. Ist lange her. Die Adresse war nur an der Hochschule 2. Das war das Studentenwohnheim, wo ich damals gewohnt habe.
Kann es also sein?
Ja, natürlich. Nein. Ich bin sicher, dass das alles ist. Ja, klar, ich habe da ja gewohnt. Ja, und das war Nicole.
Und wenn sie sich an das Stück erinnert, ja auch. Ne?
Sowieso. Also von daher.
Aber ganz kurz, Nicole, du hörst uns jetzt bestimmt. Das ist ja immer so ein Ding mit Tipps, ne? Und mit Empfehlungen. Das ist ein sehr spezielles Buch.
Eigentlich und nicht Urlaubslektüre, unbedingt.
Ich glaube nicht, dass es Urlaubslektüre. Vielleicht kann sie es jetzt schon lesen, Nicole, und Das wäre mir fast lieber, wenn ich mir was wünschen dürfte, weil ich möchte, dass du deinen. Aber wieso? Ich habe im Urlaub auch schon, ich lese ja im Urlaub auch dann jeweils immer 10 Bücher. Und da sind auch manchmal Bücher dabei, die mich dann so umhauen, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und so. Aber dafür geht man ja dann spazieren oder isst was Gutes oder geht schwimmen oder so. Aber ich würde jetzt mal eher sagen, das ist jetzt nicht eine, das ist kein sogenanntes, natürlich ist es ein Feel-Good-Buch, sonst würde es ja nicht so mögen. Was soll ich denn jetzt empfehlen?
Ja, gar nichts.
Mist, was meine ich? Ja,
sie liest es sowieso. Ne? Du hast ja schon genug Empfehlungen ausgesprochen. Sie liest
aber Nicole, kannst du mir noch eines verraten? Wenn die Nelke von damals, von vor 30 Jahren, wenn die noch getrocknet und gepresst in dem Büchlein ist, dessen Autor ich übrigens auch nicht kenne, du auch nicht, Chrissy, oder? Das Lyrikband.
Nein, habe ich noch nie gehört von ihm.
Okay. Dann frage ich mich, so eine Nelke hat ja so einen sehr runden, wie soll man das denn nennen, wie so ein Korpus. Und da kommen dann die Blütenblätter raus, ja? Das zu pressen, stelle ich mir ganz schön schwer vor, so ein Oschi da zwischen Seiten zu klemmen. Weißt du, wie eine Nelke aussieht, Chrissy?
Ja, eigentlich schon. Aber ja, wenn es, naja, ist halt.
Was bedeutet
platt,
dieses eigentlich?
Ist platt und trocken. Ja, ich weiß nicht, wie eine Nelke nach 33 Jahren aussieht. Ob die dann so in sich so zusammengefallen ist, dass sie wunderbar einfach zwischen zwei Seiten geht.
Naja, also es ist ja auch ein Unterschied zwischen Trocknen und Schimmeln auch, ne? Kann ja auch sein, dass so eine Blume dann oder so eine Blüte dann auch ein bisschen verunglückt. Mhm. Aber das würde mich interessieren, wie man eine Nelke presst, denn die ist richtig fett. Eine Nelke ist fett. Aber wie schön, dass ich heute was erzähle zu 13 Gedichte, zu der neuen Ausgabe.
Ja, yeah, aber please tell me about New York first.
Yeah, du what warst, do you wanna know?
Also du warst bei einem wirklichen Baseballspiel von den New York Yankees. Kurze
yeah,
Frage.
Sir.
Baseball ist
Hab
ja
ich einen Home Run gesehen? Nein.
Nach keinen Home Run gesehen. Ich finde ja
kein
ganz
Home
ehrlich, ich bin ja ein großer Baseball-Fan auch. Ich finde Home Runs total langweilig. Die werden auch dann abends im Fernsehen reihenweise gezeigt und sehen ja dann doch alle gleich aus. Was aber geil ist, sind spektakuläre Fangaktionen. Wenn der Ball,
von den Fans,
weißt du, mit einem Hechtsprung zum Beispiel,
ja,
damit
okay.
er nicht das Infield verlässt und Richtung Mauer rollt, wenn mit einem Hechtsprung ein Ball abgefangen wird oder wenn innerhalb von 1,4 Sekunden der Ball zweimal weitergeworfen wird, zum zweiten Base, zum ersten Base, bumm, und zwei Menschen sind rausgeworfen worden. Ich will nicht in die Details gehen. Das sind für mich die spektakulären Aktionen. Ich finde einen Home Run eigentlich immer relativ öde.
Vielleicht ist das eine Sensation und sieht toll aus. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, warum ich mich so gefreut hätte, oder wir alle, wir waren ja mit der Family da und viele Leute, ist vielleicht das Jubeln im Stadion, dass die Leute dann sich so sehr freuen, dass sie. Ach so, Chrissy hat den Podcast verlassen.
Bitte.
Entschuldige.
Die drohte eine kleine Wand gerade umzufallen. Die musste ich stützen.
Okay. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Menschen das so gerne sehen, oder ich in diesem Falle es gerne gesehen hätte, weil das Stadion dann jubelt und weil dann die Stimmung, das hätte ich gerne erlebt,
ja,
weißt du?
Das stimmt. Ja.
Aber wir haben gerade Essen geholt, denn das ist ja auch ganz irritierend, dass man, inzwischen dauert es wohl nur noch so um die 2 Stunden, früher hat es 6 Stunden gedauert oder so.
Naja, nicht ganz, aber es hat früher gerne mal durchschnittlich 2, 3 Viertel bis 3,5, 4 Stunden, je nachdem.
Okay.
So, oder zwischen 2,5 und 3,5 Stunden waren so die meisten Spiele. Sie haben vor kurzem, vorletztes Jahr, eine neue Regelung eingeführt. Der Pitcher, der immer wirft den Ball, der darf nicht mehr so lange brauchen, sondern er hat nur noch ab dem Moment, wo er den Ball zugeworfen bekommt, irgendwie 20 Sekunden sind es, glaube ich.
Mhm.
Und da muss der Ball seine Hand verlassen haben, sonst gibt es einen Strafpunkt. Und jetzt ist das Spiel ordentlich. Und ich freue mich so für dich, dass du die neue Regel gesehen hast, denn ansonsten hätte sich das noch viel mehr gezogen.
Damit habe ich überhaupt kein Problem. Da kann man ja quatschen und so. Nee. Wenn du mit so einer großen Gruppe unterwegs bist, ich weiß nicht, ob du immer alleine gehst oder mit Andy oder mit irgendwelchen Kumpels. Ich war in einer großen Gruppe dort und dann macht das natürlich irre Spaß. Dann wird gequatscht und so. Und wir mussten ja auch die Regeln erklärt bekommen. Weißt du, das war ja auch, was passiert denn jetzt und so.
Und wer hat's gemacht?
Und
ach so, ihr hattet ja einen dabei, der kennt die Regeln natürlich. Und der
zwei. Die beiden, können
sogar
das gut
zwei.
Erklären. Ja, und das war sehr gut. Das hätte mir nichts ausgemacht, wenn das noch länger gedauert hätte. Wirklich, das hätte mir überhaupt nichts ausgemacht.
Cool.
Mich haben so viele Sachen irritiert. Also irritiert.
Das finde ich gut.
Mich hat so irritiert, dass die Menschen aufstehen und zwischendurch Essen holen gehen und damit riskieren, dass sie was verpassen.
Ja, die gehen auch manchmal ins Stadion. Viele haben auch so eine Art Dauerkarte. Und die gucken 3,5 Stunden
Familie.
Kaum aufs Spiel.
Genau.
Das Essen ist das Wichtigste oft.
Das Essen. Ja, und dann hat man auch den Eindruck, sind ja auch viele kleinere Kinder dabei, dass es einfach sowas ist wie andere Leute, die mit ihren Kindern in so ein Spieleland gehen, in so eine Halle, in so eine Fabrik, also wo kein Tageslicht ist. Und das war jetzt wenigstens Yankee Stadium Bronx. Das ist natürlich auch super. Ich kenne das Yankee Stadium schon von einer anderen Veranstaltung und mochte das einfach sehr, sehr gerne, dass wir an der freien Luft waren und das Wetter gut war und das war alles herrlich. Aber wie kann man denn dann so viel Zeit auch drinnen verbringen dort, indem man erstmal sehr, sehr lange an dem Food Court, da an den ganzen Ständen steht und auf seinen zugegebenermaßen nicht so richtig gesundes Essen wartet.
Was ja? einfach zugegebenermaßen einfach so viel Geld kostet, dass man davon in den Urlaub fliegen teuer. Kann. Das da kostet ja ein teuer. Bier irgendwie $15 oder wahrscheinlich mittlerweile noch ein bisschen mehr. Du kriegst ja nichts für dein Geld. Das ist einfach ekelhaft und du darfst nichts mitbringen. Am Eingang, da stochern sie rum und alles, was trinkbar ist oder essbar ist, muss dann gleich wieder einkassiert werden. Das mag ich da so zum schön. Beispiel nicht.
Nee, das mag ich auch nicht und das erinnert mich auch an dein Erlebnis vom, hier in also NBA-Spiel. Es ist ja nee, aber auch in Deutschland, dass du bei einem Konzert dein Wasser nicht
richtig,
mitnehmen
richtig natürlich durftest. Neulich im Admiralspalast.
Hast du dich ja wahnsinnig aufgeregt. Da muss ich sagen, dass es beim Basketballspiel, das war da hatten wir wirklich was zu gucken und hast du gesehen, was für gute Plätze wir hatten bei dem Basketballspiel?
Nein.
Chrissy, wir waren in der 7. Reihe.
Oh, man hat im Lotto gewonnen.
Aber wirklich, ich habe so früh gebucht, dass ich hatte irgendwie Glück und ich Chrissy, wir haben alles gesehen.
Scheiße.
Und Achtung, aus unserer Gruppe hat jemand, zwischendurch kommen ja so eine Tanzgruppe und tanzt da so rum. Und,
die schießen aber was, also irgendwelchen Kanonen schießen die irgendwelche Goodies.
T-Shirts.
Ne?
T-Shirts und rat mal, wer ein T-Shirt gefangen hat.
Du?
Nicht ich, aber einer von uns.
Nein.
Das war das Größte.
Und was stand
das
drauf auf dem T-Shirt?
Na, Brooklyn Nets, also Brooklyn steht da.
Ich wusste nicht, ob es dann eine Werbegeschichte ist. Und man macht dann für irgendeine Taco-Firma oder
no
sowas.
Way,
nein,
no.
Also schon original Brooklyn Nets Shirt.
Ja. Und letztes Mal haben wir so schlecht gesessen, vor zwei Jahren. Da hab ich nichts gesehen. Und ich finde ja Dennis Schröder so beeindruckend. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag den irgendwie gern. Und der hat so gut gespielt. Und das war ein total unwichtiges Spiel. Wo ich dachte, es gibt doch keine unwichtigen Spiele. Jedes Spiel ist doch wichtig. Nee, das war unwichtig gegen die Raptors, gegen Toronto. Und da heißt ein Mann bei Toronto, der heißt mit Nachnamen Dick.
Dick.
Das ist ein bisschen doof.
Einer meiner Lieblingsspieler von den New York Yankees. Aber Lieblingsspieler ist falsch. Der hieß Chuck Knobloch. Chuck Knobloch. Knobloch, das war jetzt sein Name. Ja. Chuck Knobloch war ich glaube, First Baseman, meine ich. Chuck Knobloch. Ja, da ist er Dick. Geht ja fast noch.
Ja, da wurden schon doofe Witze gemacht.
Ach so, okay, weil Dick ist eigentlich ja die Abkürzung für Richard. Also der Kosename von Richard ist Dick.
Aber ist der Nachname.
Eben drum als Nachname, Dick.
Und wird ständig Dick gerufen und so, das ist irgendwie
gut,
doof.
Unser ARD-Korrespondent in New York, ich weiß nicht, ob er immer noch da ist, möglicherweise heißt Carsten Fick. Geschrieben mit einem V, aber Carsten Fick. Ich meine, das ist jetzt im Prinzip die
so
gleiche Geschichte.
Aber er hätte, man kann ja seinen Namen dann ändern lassen, ne?
Ja, aber das will man dann nicht, weil es einfach der Familienname ist. Verstehe ich auch wieder.
Ja.
Also ich würde, mein erster Gedanke war sofort, ich hätte es umändern müssen. Egal, wo ich mich melde, ihr Name Fick. Auch nicht Wick draus gemacht, dann es bleibt einfach ein Fick. Ich als Außenstehender habe damals, als ich das mitbekommen habe, gleich gesagt, ich hätte den Namen geändert. Aber wenn das dein Familienname ist und der ist ja auch irgendwie normal für dich, dann bleibt er. Zumal er auch anders geschrieben wird.
Hey Lieblinge, habt ihr verrückte Nachnamen? Teilt uns das mal mit, schon. Da freuen wir uns. Also ich muss sagen, jetzt Vergleich Baseballspiel und Basketballspiel ist vielleicht nicht ganz fair. Ne? Weil man beim Basketball, das ist flott, da geht's zacki, 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 hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Dann tanzen dazwischen durch die Mäuse, dann wieder weiter und das ist laut und da ist was los, da ist Action Jackson. Und da stehen auch Menschen auf und gehen Essen holen, finde ich auch bescheuert, aber nicht so wie beim Baseball. Das Spiel ist ja kürzer, das geht ja wirklich schneller. Und es war ein unglaublich spannendes Spiel. Die haben auf dem letzten Meter haben die gewonnen.
Ist ja fast immer irgendwie.
Das war so dermaßen spannend. Naja, das hatte ich zuletzt bei der Handballmeisterschaft, dass ich mich so über das deutsche Team gefreut habe. Und obwohl ich nicht alle Regeln verstanden habe oder nicht alles genau gesehen habe, ich konnte das nicht gut sehen, ob die dann mit einem Fuß irgendwo mal drinstehen oder nicht. Das ist beim Abseits, beim Fußball kann ich das, wenn ich das im Fernsehen schaue, kann ich schon mal sagen, ah, das ist doch Abseits. Beim Handball, wenn du das siehst, siehst du nicht direkt, wo da ein Fehler passiert sein könnte oder ein Regelverstoß.
Nein. Und da ist ja immer irgendein Ellbogen in irgendeinem Gesicht. Und das ist, schlimmer ist nur noch Eishockey, wo Wo ist der Puck?
Ach, was Eishockey macht der verstehe Puck? Ich was überhaupt nicht. Ja, verstehe ich gar nicht.
Im Fernsehen, ich verstehe es auch nicht.
Ich bin jetzt auch voll. Also jetzt reicht's mir. Ich möchte jetzt keine neue Sportart mehr lernen und mich für eine begeistern müssen. Und wenn die Familie sagt, das ist jetzt das heiße Ding, mir ist scheißegal, ja, mache ich nicht mehr mit. Ich bin jetzt, das ist mit Baseball war schon allerhand, weißt du?
Ja.
Das ist schon, das, ne?
Und sag mal, oder? Kurz, haben denn die Yankees, und ich habe mir auch anlässlich dessen habe ich ja auch hier mein Shirt einfach auch mitgebracht.
Hast du jetzt seine Kopfhörer rausgenommen? Der kann, weiß nicht, dass ich
hier sowas.
Der hört mich jetzt nicht.
Aber haben denn die Yankees auch gewonnen an dem Abend schon, ne?
Haben die Yankees gewonnen? Die Yankees haben gewonnen, ja.
Die meisten Spiele in letzter Zeit gewonnen.
Die Yankees haben gegen die Marlins, gegen die Miami Marlins gespielt. Und früher, als ich noch mehr gereist bin, wow, Rodriguez.
Ich habe sogar die 13 gewählt. Ich habe hier Alex Rodriguez hinten drauf.
Ist das nicht der Ex von J-Lo?
Ja, glaub schon. Ich glaube, der Ex von Mariah, der Ex von J-Lo, der Ex von allen.
Von Helene Fischer.
Alex Rodriguez.
Für mich eine Mannschaft. Okay, nein, also die Marlins, das wusste ich lustigerweise. Einige in unserer Gruppe wussten das nicht. Ich habe sofort gesagt, ach, das ist ja in Miami. Denn als ich früher viel gereist bin, war ich ja oft in Miami. Ja. Und da war das auch omnipräsent, da trugen die Leute die Kappen. Also du siehst ja auch in New York oder wahrscheinlich in ganz Amerika, in den Staaten, identifizieren sich Leute immer mit einem Team und haben irgendeine Kappe auf. Ich dachte aber früher, bevor ich irgendwas gecheckt habe, wenn Leute eine Kappe auf hatten mit einem N und Y, also dieses N und darüber dann das Y, ja, dachte ich immer, es geht nur um New York. Aber das steht für die New York Yankees.
Oder aber natürlich das Klassische ist für die New York Yankees, es gibt das Gleiche auch, Orange auf hellblau für die New York Mets. Die haben natürlich auch ein NY, aber dieser spezielle Schriftzug, den wir kennen, das sind die New York Yankees. Alle laufen mit einer New York Yankees-Kappe rum.
Aber warum haben die denn kein M, wenn die Mets heißen?
Nee, weil es nur für New York ist.
Ach so, okay.
New York. Ach so, du dachtest es für New York Yankees. Nein, das NY ist New York.
Ja.
Aber für die Yankees, die klassische Kappe hier mit dem. Du siehst, ich habe genau das Gleiche. Was
ja. Ne? Wir waren ja auch alle angezogen. Wir wurden komplett ausgestattet. Weißt du, weil das ist ja auch verrückt. Wenn du Familienmitglieder hast, die sowieso Baseball-Fans sind und ins Stadion gehen und sich auskennen und so auch groß geworden
sind. Und einer war ein Baseball-Fan davon.
Ja.
Witzigerweise, ich habe das Foto gesehen. Aber dieser einzige Baseball-Fan bei euch in der Gruppe hatte kein Yankees-Shirt an, sondern
hat sie alle verteilt.
Ach so. Ihr habt die gar nicht gekauft vor Ort.
Ach, Ivo, nein. Der
ich
hat
dachte,
alle
ihr habt die alle gekauft hier und alle no ausgestattet. Ach, er
nein,
hat die alle hat den anderen gegeben. Ich
ja,
verstehe
wir wurden alle
die Geschichte.
Ich bitte
cool.
dich. Wir waren ja ein richtiges Team, ja? Wir waren ja wirklich, wir sahen ja aus wie so.
Ja,
ja, nee, der hatte was anderes an. Der hatte.
Irgendwas von Brooklyn. Von ja, Brooklyn, wahrscheinlich Basketball-Team.
Ja,
Basketball-Team.
So, von den Nets. Naja, jetzt muss ich ja auch Nets-Fan sein. Mhm. Jetzt muss ich Yankees-Fan sein, ich muss Nets-Fan sein. Ich habe ja gar keine Wahl. Das ist ja wie BVB. Oder weiß ich nicht, wie das bei dir mit dem HSV ist. Warum bist du HSV-Fan?
Ich vermute, weil ich geboren wurde in der Nähe und das mein Verein war, mit dem ich aufgewachsen bin. Der wurde mir vermutlich von meinem Vater auch übergeben. Aber bei mir macht es ja Sinn. Ich komme aus der Ecke. Aus der Nähe von Hamburg.
Ja.
Ich habe da gewohnt, ich bin da aufgewachsen. Ich bin als kleiner Junge ins Stadion gegangen, ins Volksparkstadion.
Wie lange hat das gedauert, immer dahin zu fahren?
Über eine Stunde.
Ja,
und
siehst du,
und dann Anreise anderthalb Stunden, dann eine halbe Stunde noch zu Fuß vor dem Stadion, dann vom Parkplatz und so. Und im Winter besonders schön.
Oh,
viel Füße abgefroren und so. Aber ja, deswegen bin ich HSV-Fan.
Und hat HSV gewonnen jetzt?
Nee. HSV hat ab der 25. Minute nur noch mit einem Mann weniger gespielt, weil einer rausgeflogen ist. Es war ein Elfmeter, der war hart. Und 20 Minuten später gibt es einen zweiten Elfmeter gegen den HSV, der, ich glaube, kein wirklicher Elfmeter war. Auf jeden Fall beide Elfmeter verwandelt.
R12.
Magdeburg führt 2-0 und der HSV hat eine überragende zweite Halbzeit mit 10 Mann gespielt, sind noch rangekommen und haben ganz am Ende kurz sogar noch das 2-2 geschossen.
Oh nein.
Also, HSV hat mich an diesem Wochenende begeistert. Geilstes Team ever. Wir steigen vielleicht nicht auf, denn dafür waren das heute 2 Punkte zu wenig, aber geilstes Team ever. Das war, eine irre Aufholjagd mit 10 Mann. Das war richtig geil.
Aber dann wird vielleicht der FC auch ein bisschen gegen HSV spielen, in der zweiten Liga demnächst.
Ja, ich vermute mal, mit ein bisschen Glück. Ach so, ich dachte, du meinst in der Relegationspartie.
Nein.
Denn das ist noch drin, dass der HSV doch noch Platz 3 macht.
Ach so.
Wenn sie doch noch an Düsseldorf rankommen, die sind jetzt 3 Punkte vor uns, glaube ich.
Ach so.
Möglicherweise gibt es in der Relegation Köln gegen HSV, wenn wir überhaupt die Relegation schaffen. Aber bei Köln.
Aber Köln steigt doch auf jeden Fall ab. Das wäre ja verrückt, wenn der HSV in die erste kommt und Köln absteigt. Was machen wir da mit unserer Freundschaft?
Die bleibt halt so wie immer.
Weiß es nicht. Verdammt, ich weiß nicht, ob ich dann noch deine Freundin sein kann. Mein Team ist mir wichtiger.
Aber versuch es doch wenigstens mal.
Glaubst du, da sind schon Freundschaften kaputt gegangen dran? Nein.
Na, du hast recht. Köln liegen 4 Punkte hinter Mainz.
Sieht gerade schlecht aus.
Aber 4 Punkte sind trotzdem aufzuholen. Also so ist es nicht. Okay. Also noch ist alles drin. Der HSV liegt 3 Punkte hinter dem.
Kann Dortmund noch Meister werden?
Nein.
Okay.
Dortmund ist Fünfter mit 56 Punkten und Leverkusen hat 76. Und die spielen jetzt gerade in der Sekunde,
ja,
glaube ich. Oder Leverkusen spielt erst in, was weiß ich, wir sind hier am Sonntagnachmittag. Leverkusen spielt gleich.
Okay.
Okay, sag mir noch kurz, das war eine Sache, dass du das mit dem Essen ein bisschen merkwürdig fandest, wie unaufmerksam die Menschen sind und dass es vor allem auch darum geht, sich Essen zu holen. Was fandest du noch merkwürdig? Ich finde das ja super.
Dass merkwürdig diese totale... Also merkwürdig, dass viele junge Leute sich so identifizieren mit einer Mannschaft. Ja. Das fand ich aber dann eher positiv. Also das finde ich schön, wenn man sich zu irgendwas bekennt und das jetzt kein Schwachsinn ist. Also im Sport finde ich das total schön. War so interessant, dass da auch Teenager waren, ne? Also die sich auch zurechtgemacht haben. Sowohl die Mädchen als auch die Jungs machen sich dann zurecht und haben die Shirts und haben irgendwie einen guten Look und die Haare. Haare sind ja wahnsinnig wichtig. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Es hat mich irritiert, aber es hat mir gut gefallen. Mich hat irritiert der Zustand des Stadions.
Okay.
Den fand ich so ein bisschen, das war so ein bisschen abgeranzt.
Ach wirklich, das New Yankee Stadium, das ist erst 2009 gebaut worden. Du siehst, ich habe hier diesen kleinen Badge auf meinem Ärmel meines New York Yankee Shirts. Yankee Den Stadium Inaugural Season. 2009 war die erste Saison im neuen Yankee Stadium, was direkt neben dem alten Yankee Stadium gebaut wurde.
Ja, ich habe jetzt nur den Vergleich, weil ich ja schon mal da war vor
3, 4 Jahren. Aber und da war es besser, in einem besseren Zustand?
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch komisch an einem komischen Platz gesessen, da wirkte es irgendwie so abgeranzt. Wir waren sehr weit oben und so. Nee, aber das war jetzt keine Katastrophe, aber das ist mir nur so aufgefallen. Naja, ich habe sowieso vorher, ich hatte am Anfang so ein bisschen Kopfschmerzen, war das da oder war das da? Wo waren wir denn? Da sind wir da rein. Ah nee, das war in Brooklyn. In Brooklyn wurde so viel gekifft draußen in der Warteschlange. Und da kann ich mich gerade übergeben irgendwie. Ich bin ja nicht gemacht für Drogen. Habe so gedacht, oh Leute, bitte verschont mich. Man ist ja dann so passiv Ding mit Quarzer, dass ich so, Alter, ich finde es überhaupt nicht gut. Also soll jeder machen, was er will. Aber das für mich war das echt eine Herausforderung. Aber was war denn noch in? Da war noch was, als wir angereist sind.
Ich habe für dich, das kann ich dir in der Zwischenzeit ganz kurz zeigen, ich habe für dich auf jeden Fall ein paar meiner Baseball-Cards. Habe ich einmal
mal fotografiert. Das finde ich jetzt mal gut.
Ich habe die eine Zeit
lang. Aber du hast die doch, wo ist denn die Kiste?
Mal gesammelt. Und meine richtig geilen, die habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Aber hier siehst du schon mal, wie unterschiedlich und wie cool die sein können. Die haben teilweise so Glitzer drauf, also die wertvollen sind dann Plastikhüllen. Ihr könnt die übrigens auch alle im Blog auf vivadertagliebling.de, könnt ihr sie direkt angucken, sind drauf. Aber du siehst mal, wie unterschiedlich die sind und teilweise glänzen die, dann haben sie so eine zackige Form. Und vor allem die in der unteren Reihe in der Mitte, wo der Pitcher gerade ausholt und wirft, dieser Baseball, der hat so eine dreidimensionale Optik. Das heißt, wenn du über diese Karte fährst mit den Fingern und dann nur hast diese roten Nähte auf dem weißen Baseball im Hintergrund, dann ist das so richtig so erhöht mit Relief.
Wow.
Also richtig, richtig cool.
War das teuer?
Ich weiß es nicht mehr. Naja, du siehst diese eine Karte hier von Pedro Martinez hat $1,25 gekostet.
Welche ist Pedro Martinez?
Ja, ganz rechts, die ist noch in so einer.
Die
siehst du allerdings nur in so einer verranzten Plastikhülle, weil die so wertvoll ist.
Jetzt weiß ich, was mich noch irritiert hat. Mich hat irritiert, dass die, weil ich dachte, dass das nur beim American Football ist, dass da zum Teil auch Leute so schwarze Streifen unter den Augen hatten.
Ja.
Und es war jetzt kein Knalle-Sonne-Tag. Als ich das letzte Mal da war, war es ja so ein Tag, dass wir uns alle einen Sonnenbrand geholt haben. Das war richtig, richtig gefährlich, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass wir da 4 Stunden in der Sonne sitzen und hatten keine Sonnencreme dabei. Und ich weiß, das hat man mir schon mal erklärt, dass diese schwarzen Streifen unter den Augen gegen die
gegen die Sonne sind.
Du
wirst nicht so geblendet, ja, wenn die Sonne relativ tief steht.
Aber es war jetzt kein sonniger Tag. Ja. Es war Regen angesagt, aber und ich hatte auch Schirme dabei für alle, aber es war jetzt nicht ein knalle heller Tag. Ist das dann auch irgendwie nur Mode und ein bisschen Fashion oder was?
Da bin ich überfragt.
Sieht super aus.
Möglicherweise hilft es auch gegen die Flutlichter. Wenn die
naja, die kamen erst, die kamen ja erst, die kamen, das es war,
aber
es
die,
war.
Aber die kommen trotzdem früh, die Flutlichter. Und sie sind ja, manchmal schon an. Also,
stimmt, die waren, wir, stimmt, du hast recht. Ja.
Also das ist eine Vermutung. Ganz sicher bin ich nicht, aber möglicherweise hat es auch damit zu tun.
Ah, okay.
Aber wie gesagt, das ist eine Vermutung. Wissen tue ich es nicht.
Also geschminkt waren die jetzt alle nicht, die war, aber die hatten diesen, da ein, zwei hatten diese schwarzen Streifen unter den Augen, weil ich so gedacht habe, ja, dann könnt ihr doch auch gerade noch ein bisschen mehr machen im Gesicht.
Oder die
aber
waren einfach noch vom Vortag. Die spielen ja jeden Tag die Baseballer.
Genau.
Also circa 7-mal in der Woche, manchmal oder 6-7-mal in der Woche. Also praktisch jeden Abend für 164 Tage und zwischendurch ist immer mal wieder ein Tag frei, weil man ja reisen muss. Mhm. Aber im Prinzip spielen die jeden Tag, jeden Abend.
Fliegen die oder fahren die mit dem Bus?
Nein, die
oder mit dem Zug?
In
fliegen.
Amerika
haben die ein eigenes Flugzeug?
Gute Frage, weiß ich nicht. Hattest du mich das neulich nicht schon mal gefragt zu irgendeinem anderen Sport, ob die eine eigene Maschine haben? Oder hat mich das jemand anders gefragt? Das ist eine
du
sehr gute Frage.
Du verwechselst mich wieder mit jemandem. Ich habe aber auch ein sehr einfältiges Gesicht.
Haben die
das haben wir mir schon häufiger gesagt.
Eine eigene Maschine? Gesehen habe ich sie noch nie.
Bitte recherchiere das.
Ich würde sagen, nein.
Oh,
und
dann
wenn,
fliegen die mit einem Linienflieger.
Aber möglicherweise fliegen die mit zum Beispiel American Airlines und kriegen dann aber vielleicht einen Sonderflug oder so. Halte ich durchaus für möglich. Das sind ja dann doch irgendwie so 20, 30, 40 Leute, aber es ist auch ein bisschen, ja. Aber gute Frage. Ich weiß nicht, wie die fliegen.
Und dann, was mich gewundert hat, da hatten einige in ihrem Helm Mikrofon und haben so gequatscht, ne?
Ja.
Aber einige auch nicht. Und da habe ich so gedacht, diese zwei Eumel stehen ja relativ einsam da hinten auf dem Feld rum, ne?
Ja.
Was machen die eigentlich die ganze Zeit? Die warten sich ja bekloppt. Können die wenigstens miteinander quatschen oder was? Oder stehen die da nur rum und gucken, dass ein Ball geflogen kommt?
Also das sind die sogenannten Outfielder, die ganz weit draußen im Feld stehen, kurz vor der Mauer, über die der Ball idealerweise rübergeht für einen Homerun. Da hast du so drei Outfielder, einen in der Mitte, einen links und einen rechts. Aber die sind zu weit auseinander, um miteinander zu quatschen. Aber wenn sie mal dicht beisammen sind, können sie auch quatschen. Vor allem müssen sie dann aufpassen.
Was lustig war, es kam so zwischendurch so, kam so ein Team, das waren so Typen, die hinter sich diese Matten hergezogen haben, die man auch von Tennisplätzen kennt.
Mhm.
Um was, ne, so muss man sich vorstellen, an so einem Seil haben die was gezogen und die haben eine Choreografie gemacht. Es lief dann YMCA und das ganze Stadion hat mitgesungen und hat die Choreo auch mitgemacht. Und die sind im Rhythmus gegangen und haben die Fläche, auf der diese Leute hin und her laufen, da beim Baseball, haben diese Fläche gereinigt, weiß ich nicht, von Sand oder whatever,
genau, das ist
befreit.
Das ist der Sand.
Sand, okay.
Auf dem gelaufen wird. Ne?
Ja.
Quasi ist fast überall Rasen, aber zwischen den Bases, man läuft ja vom ersten zum zweiten zum dritten und dann home. Und genau, und diese Laufwege, da ist überall Sand. Mhm.
So, und jetzt kommt der Knall. Zum Schluss, wenn du mich fragst, was mir da aufgefallen ist, was ich komisch fand, ich raffe das nicht mit diesem Quadrat.
Mit dem Quadrat.
Das ja virtuell ist. Das virtuell, in das der Ball fliegen
muss.
Ach so,
die Box. Die Batters Box.
Ja, und das im Fernsehen ist das ja gut und schön. Dann wird das eingeblendet, wo die ungefähr ist. Ne? Zwischen Ellenbogen und Knie. Alles gut und schön. Das Ding ist nur, Leute, Baseball gibt es schon länger als Fernsehen. Das heißt, welcher Hirni hat sich diesen Sport ausgedacht und sich gedacht, ach, das werden die Leute schon aus der 100. Reihe da hinten werden schon sehen, ob der richtig geflogen ist, der Ball oder nicht. Ich möchte doch als Zuschauende sehen, ob der Ball im richtigen, da ist, wo er hingehört. Das will ich doch sehen. Das will ich nicht hinterher durch ein Fernsehbild gezeigt bekommen. Finde ich total bescheuert.
Baseball
aber dann
ist der
ich
perfekte
die ganze
Fernsehsport.
Okay.
Ich gehe gar nicht so gerne ins Stadion. Weil man im Fernsehen viel mehr sieht als im Stadion. Aber natürlich ist es schön, ab und zu mal einfach die Atmosphäre zu spüren, diesen tollen Rasen zu sehen. Und wenn du relativ weit unten sitzt, dann natürlich auch die Spieler in echt an dir vorbeilaufen zu sehen. Ein bisschen von dieser Atmosphäre, von der Dynamik auch zu spüren. Aber was dieses kleine Duell zwischen dem Werfer und dem Schläger angeht, darum geht's ja überhaupt im Zentralen. Davon kriegst du im Stadion so gut wie nichts mit. Bist immer nur auf die Entscheidung des Schiedsrichters, der direkt hinter den beiden steht, angewiesen, der immer sagt, der Ball war in der da wo er sein sollte oder da wo er nicht sein sollte. Es ist sehr kompliziert, damit fangen wir jetzt auch gar nicht mehr an. Aber es ist im Fernsehen ist es genial. Im Fernsehen ist es genial. Ich könnte auch nicht jedes Mal ins Stadion gehen. Da kriegst du zu wenig mit.
Trägst du dein Shirt auch privat?
Nein, das ziehe ich nur an. Wir können einmal ein Foto machen, einmal kurz mal hier. Schön, schön für den Blog. So, das muss man gerade mal ein bisschen so. Okay, Achtung. Ganz kurz. Okay. Danke. Schönes
gerne.
Bild gemacht gerade.
Sehr
gerne. Mit meinem krassen Yankees-Shirt. Ist aber so geil, das ändert sich nicht. Das war vor 40 Jahren das Gleiche. Also da ändert sich nichts in der Mode. Das
was
gefällt
soll sich
mir
denn da ändern?
An diesen Baseball-Shirts.
Ist doch beim Fußball auch nicht.
Da ja, aber im Fußball, guck mal, da haben sie doch früher so ganz weite, kurze Hosen getragen.
Weite, kurze Hosen, ja.
Wenn du mal so 74 guckst, so ganz knappe Höschen haben die gehabt und sehr weite Shirts. Heutzutage sitzt das alles viel enger. Mhm. Beim Baseball ist es immer noch gleich geblieben. Es ist immer weit und labbrig. Und die ändern sich auch nicht. Und die ändern auch die Trikots im Prinzip nicht. Man könnte ja, wie bei den Fußballtrikots, die ganzen Vereine verdienen jedes Jahr Geld damit, dass sie ein neues Trikot rausbringen. Mhm. Neues Heimtrikot, neues Auswärtstrikot. Mhm. Jedes Mal einfach Geld, 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 Geld. Beim Baseball, das Trikot ist mehr oder weniger immer das Gleiche. Außer, dass neue Namen hinten raufkommen. Mhm. Vielleicht mal der ein oder andere Badge an die Seite. Hier, ich habe zum Beispiel hier World Champions, New York Yankees. Damals waren sie 2009. Mhm. Haben sie World Series gespielt und haben gewonnen sogar. Habe ich auch noch den Badge hier auf dem linken Ärmel. Mhm. Aber ja. Gut, ich will dich damit aber auch nicht langweilen, denn das ist ein sehr spezielles
Ärmel.
Thema. Das ist mein rechter Ärmel.
Wolltest du mich testen?
Witzigerweise, ich sehe mich selber in der Kamera. Und wenn ich mich so reinversetze, wo mein Kopf ist und dass ich nach vorne gucke,
an mich. Du wolltest
dann
für
ist
mich
das
denken.
Mein linker Ärmel, weil es spiegelverkehrt ist in der Kamera.
Natürlich, natürlich.
Ja, ich habe also an dich gedacht.
Das ist ganz lieb. Das ist immer so wie in meinem Beruf. Kamera links oder dein links, weißt du? Wenn man so, das ist ja die große. Geh mal weiter nach links und dann fragst du, Kamera links oder mein links oder Kamera links. So, also das war meine Baseball-Erfahrung.
Okay, jetzt haben wir auch, glaube ich, genug Baseball, weil viele ja gar nicht wissen, worüber wir da eigentlich genau sprechen.
Oh Gott, das
aber,
tut mir leid.
Aber ästhetisch hat es eine Faszination weltweit. Alleine durch das New York Yankees Kappen. Dieses NY in seiner Form
ist
hat
so
eine
eingeprägt.
Es ist so eine Marke.
Ja.
Jeder liebt es, mit so einer Mütze rumzulaufen. Und das sind halt die Yankees. Und deswegen war es auch okay, dass wir mal kurz ein bisschen über Baseball gesprochen haben, wobei wir ja überhaupt gar keine Details hier genannt haben.
Hier in Deutschland tragen ganz viele Leute diese Kappen. Ich weiß gar nicht, ob die wissen, dass das Yankees bedeutet oder wissen
schon.
Die das dann?
Ich glaube, die meisten wissen das. Die New York Yankees sind die berühmteste Sportorganisation der Welt.
Welt.
Ja, und deswegen wissen das die meisten. Ich war damals, in den 80er Jahren war ich 5 Wochen lang bei einer Familie in New York und jeden Abend lief der Fernseher mit Baseball und ich habe die 5 Wochen lang mit Fragen gelöchert und seitdem kenne ich die Regeln, seitdem kenne ich die Feinheiten. Aber
und seitdem bist du Fan?
Auch, seitdem bin ich auch Fan, aber es hat auch 5 Wochen gebraucht.
Hast du mit der Familie noch Kontakt?
Ein ganz bisschen habe ich noch Kontakt.
Oh.
Ach, das Problem ist, das letzte, also es ist ganz lieb, die sind mir sehr, sehr am Herzen. Was ein bisschen verstörend war, als ich das letzte Mal da war, das war genau die Woche, bevor Donald Trump Präsident wurde. Und die haben so von Trump geschwärmt.
Oh,
die wählen alle Trump.
Oh.
Und ja, und das war ganz interessant. Und du denkst, aber der redet doch nur Scheiße. Und die mochten Obama zum Beispiel nicht.
Ja.
Die hassen die Finanzwelt. Das sind nicht sie. Die fühlen sich übergangen. Bei denen werden Fabriken vor der Haustür geschlossen. Die fühlen sich nicht von der großen Finanzwelt, von den Aktienmärkten und so weiter vertreten. Deswegen Clinton, Obama, konntest du denen nicht mitkommen. Der ihnen versprochen hat, dass er irgendwelche Fabriken wieder saniert oder aufbaut, das war Donald Trump. Und die waren alle Trump. Und das hat mich total irritiert.
Dann werden die jetzt wahrscheinlich auch wieder für Trump sein.
Ja, definitiv.
Ne?
Kriegst du auch nicht mehr weg davon.
Oh,
ich bin ja damals in New York überfallen worden, ne? 2 Tage, bevor ich nach Hause gegangen bin. Ich war 5 Wochen da. Ich habe in Queens draußen gewohnt, in dem Stadtteil. Bin jeden zweiten Tag nach Manhattan reingefahren. Ich war 16 Jahre alt und bin halt durch Manhattan gegangen, habe mir alles angeguckt und so. Und dann bin ich mitten auf der 42. Straße.
Nein.
Bin ich am vorletzten Tag meines Aufenthaltes, zum Glück erst am vorletzten Tag, bin ich überfallen worden. Das waren 3-4 Jungs, die kamen und stellten sich vor mich auf. Und wirklich ganz viele Menschen um mich herum. Und dann sagten sie, her mit der Uhr, die ich hatte, und her mit der Pocket-Kamera, die der Familie, der amerikanischen, gehörte.
Oh nein.
Ja, und dann die wollte ich, und die Uhr habe ich ihnen gegeben. Und die Kamera wollte ich aber nicht, weil die nicht mir gehörte. Es war super unangenehm und haben sie aber so abgerissen. Und dann sind sie einfach ganz in Ruhe weggelaufen.
Und das, was denn jetzt? In Ruhe oder weggelaufen?
Naja, sie sind so ganz ruhig, schnellen Schrittes. Aber nicht gelaufen, nicht weggerannt.
Und niemand hat dir geholfen?
Nee, und sie, help, help, they're trying to rob me, habe ich dann gesagt. Help, help, they're trying to rob me. Und aber alle haben weggeguckt.
Oh nein, du hast um Hilfe. Und das war 42. Straße, was, an Broadway oder was?
Das war nicht am Times Square, sondern das war 42. Straße und Richtung East Side River. Mhm. Ich weiß nicht wahrscheinlich, in welche Richtung geht das da? Das ist die 7., 8., vielleicht 8., 9. irgendwie so. Ich kam gerade von der Circle Line Tour. Ich war gerade 4 Stunden um Manhattan herumgefahren mit dem Boot.
Aber warte mal, nach Osten gehen die Avenues runter, nicht hoch.
Nach Westen, genau. Es war
okay,
West.
Okay, du warst nach Westen. Okay.
Es war West, richtig?
Okay.
Und ich hatte 4 Stunden diese Bootsfahrt gemacht, Circle Line, und hatte natürlich mega Fotos mit meiner Pocket-Kamera gemacht.
Oh
es gab damals noch keine Handys zur Information. Ja. Und die waren natürlich alle drin in dieser Kamera. Und ich bin ins Chrysler Building, da hat meine Mutter, die Day, hat da gearbeitet, und ich bin ins Chrysler Building zu ihr ins Büro und so total Tränen überströmt. Och, und die war einfach nur happy, dass mir nicht mehr passiert war. Denn ein Kollege von ihr war an der Stelle einige Wochen vorher überfallen worden auch und war immer noch im Krankenhaus.
Oh nein.
Und deswegen waren die eigentlich ganz froh. Und sie fanden es auch ganz lustig, dass sie mir einen Tag danach eben als Abschiedsgeschenk, haben sie mir ein T-Shirt geschenkt, und da war so eine New York City Subway drauf, also so eine U-Bahn von vorne. Und ganz oben steht dann ja immer, welche Straße das ist. Und da stand dann 42. Straße und dann der klassische Spruch, I rode on a New York City Subway and survived.
Oh,
und sie fanden es total lustig und ich konnte nicht so richtig lachen. Ich war immer noch so ein bisschen geschockt.
Ach man, du.
My New York damals, das war bevor Giuliani aufgeräumt hat. Bevor Giuliani, über den wir jetzt nicht viel Positives sagen können, er hat New York relativ sicher gemacht als Bürgermeister damals.
Mhm.
Und die ganzen Rotlichtschuppen hat er alle nach außen verlagert. Und man fühlte sich dann, du kennst es ja selber, sehr, sehr sicher. Wobei ich sagen muss, meine Freundin Melody, die ja in der Upper West Side, Upper East Side wohnt.
Kommst du klar mit Himmelsrichtungen?
Ja, ich war so lange nicht in New York. Jetzt muss ich gerade überlegen, West und East. Das ist Upper East Side, wohnt sie.
Und man muss sich nur vorstellen, ihr müsst euch nur vorstellen, das ist so ein langer Zipfel, Manhattan, und in der Mitte ist so ein länglicher Streifen, das ist der Central Park. Und wenn Chrissy jetzt sagt, aber East Side, meint er rechts neben dem Central Park, richtig?
Ja, genau.
Okay.
Also östlich vom Central Park.
Melody.
Genau, und sie hat gesagt, New York ist, sie empfindet New York gerade als total gefährlich seit der Pandemie. Mhm. Sie hat mehrfach schon miterlebt, wie Menschen ausgeraubt wurden, überfallen worden sind. Sie fühlt sich im Augenblick in ihrer eigenen Stadt nicht mehr sicher, was sie die letzten 30, 40 Jahre getan hat. Mhm. Und jetzt sagt sie seit der Pandemie, das hat sich alles verändert. Sehr viele Kriminelle unterwegs.
Die Not ist so groß. Also das merkt man auf den Straßen schon. Echt? Eigentlich egal, durch welches Borough man geht. Also ich war jetzt nur in der Bronx, in Brooklyn natürlich und Manhattan, aber das merkt man schon. Also nicht, dass, ist nichts passiert, aber du spürst was, du spürst das. Ich kenne auch die Zeit, als der Times Square dann plötzlich so ein Aufenthaltsraum war und auch verkehrsberuhigt, und dann wurden da Stühle und Tische hingestellt, und das ist auch nach wie vor eigentlich so zu sehen, was da der Beweggrund war, der Wille. Übrigens, ich hatte mir vorgenommen, mich mit dir zu verabreden und mich auf den Times Square zu stellen und zu winken mit der Kamera. Wir haben es einfach verbadelt.
Weißt du was? Ich habe auch nicht mehr dran gedacht.
Ich auch nicht.
Oh nein.
Denn wenn ich irgendwo hinreise, dann natürlich, kann man das, dafür brauche ich ja kein Smartphone, das kann man ja auch online machen, kann man ja mit Hilfe von Webcams gucken, wie das Wetter ist. Bevor ich da irgendwie frage, wie ist das Wetter gerade, gucke ich auf eine Webcam und sehe, ob die Leute da im Bikini über einen Zebrastreifen gehen oder mit dem Regenschirm. oder mit Skiern. Und dann weiß ich doch Bescheid. Und diese eine Kamera, die mit die, oder diese eine Webcam, die ich da immer wähle, um mir den Times Square anzugucken oder in der Bronx irgendwie zu gucken oder in Brooklyn, je nachdem, wo wir dann sind, zu gucken, da hätte ich mich auch schön mal hinstellen können.
Oh, ich hatte da auch so Bock drauf und habe auch nicht dran gedacht die Woche über.
So blöd.
Wir machen das, wenn einer in London ist das nächste Mal, dann verabreden wir uns an diesem Zebrastreifen von den Beatles.
Die gehen darüber, unbedingt.
An der Abbey Road.
Mhm. Sag mal, soll ich dir von den Theaterstücken, erzähle ich dir das nächste Mal?
Ja, erzähl mal das nächste Mal.
Okay,
ja.
Und von, okay, gut, es ist viel passiert.
Es ist viel passiert. So, du hattest noch was zu den 13 plus Gedichten.
Ja, das ist ja, dann mache ich jetzt mal kurz.
Das ist im Bahnhofsbuchhandel.
Ne, ich hatte dir gesagt, dass ich das nicht geschafft habe, den neuen Band komplett zu lesen.
Ja.
Was auch daran liegt, dass ich direkt zum Beispiel vorne hängen geblieben bin. Schon das erste, ich hatte mich schon gefreut, weil ich wusste, Erich Kästner kommt, sachliche Romanze, habe ich so lange nicht mehr drüber nachgedacht und so. Und dann merke ich, also vorne geht's ja schon los mit einem Gedicht, das ich nicht kenne, von einem Autoren, den ich nicht kenne, was sehr peinlich ist, weil der wohl wichtig ist. Paul Fleming heißt der. Und das Gedicht, das hier drin ist, heißt Wie er wolle geküsset sein. Wo ich auch gesagt habe, klingt ja eigentlich erstmal etwas abschreckend, ist so ein bisschen holprig, wie er wolle geküsset sein. Aber dann, und das ist so toll an den 13 Gedichten an dem Heft, dann habe ich die Geschichte dazu gelesen und plötzlich dachte ich, das gibt's ja gar nicht. Und dann liest du das Gedicht noch einmal und liest es anders, was ja ein Phänomen ist, was uns die Kunst schenkt. Weißt du, dass, ob man jetzt Werk und Autor trennt, ist ja wurscht, ob man das will oder nicht. Manche können es, manche machen es, manche wollen es nicht und so weiter. Aber hier bei den 13 Gedichten ist das so toll. Du liest ein Gedicht, erfährst dann etwas und liest es nochmal. Und das sind zwei verschiedene Gedichte, die du gelesen hast. Ganz kurz also zu dem Gedicht. Du musst wissen, das ist ein Gedicht, in dem es nur darum geht, oder du hast es ja schon gelesen, aber die Lieblinge müssen wissen, ein Gedicht, das davon handelt, wie der perfekte Kuss ist. Und es ist einfach entzückend zu lesen. Es ist natürlich total altertümlich, weil es von 1600 noch was ist. Egal. Es ist einfach schön, sich darüber Gedanken zu machen, wie der perfekte Kuss aussieht. Das ist ja auch von Mensch zu Mensch verschieden. Menschen küssen ja auch unterschiedlich. Ja,
klar, einige wollen die ganze Zeit mit Zunge, andere nur so als Höhepunkt, vielleicht nochmal so zwischendurch Zunge, um das zu steigern, aber sonst eher ohne Zunge. Man kann auf 1000 verschiedene Arten und Weisen.
Ja, Zunge ist ja ein eigenes Thema. Was ist denn, wenn ohne Zunge geküsst wird? Kann es trotzdem ein perfekter Kuss sein?
Ja, also definitiv.
Was sagst du? Na klar.
Der perfekte Kuss ist eigentlich ohne Zunge, finde ich. Also der perfekte.
Aha. Ich überlege gerade. Also, man sammelt ja jetzt nicht Küsse und sagt so, wie kategorisiere ich den, wie bewerte ich den jetzt? Kriegt der einen Stern oder 10?
Nein,
oder kriegt er eine 1 oder eine 6? Aber ganz kurz zu dem Typen, ne? Paul Fleming, also 16 noch was. Du musst dir den einfach, oder ihr müsst euch den einfach vorstellen, das war ein junger Mann, ja, Jahrgang 1609, so, ist in Hartenstein geboren, Sachsen. Junger Mann, geht zur Schule, ne, wird von seinem Vater homeschooled, mehr oder weniger am Anfang. Der Vater war der Pastor da in dem Städtchen.
Ja, und es ist damals, keine Sorge, es hieß noch nicht Homeschooling damals.
Ja,
damals
egal.
Einfach nur zu Hause unterrichten.
So, also, okay, ne, Entschuldigung.
Damals, 1630, so.
Geht dann nach Leipzig, um Medizin zu studieren. Alles super, ne, denkt sich ja, irgendwann werde ich mal ein Arzt. Spitze, also ein schlauer Typ. Dann geht er auf eine Handelsexpedition und hatte immer schon so ein bisschen das Interesse auch zu schreiben. Aber auf dieser Handelsexpedition, weil das per Boot, per Schiff war, was ich auch so komisch fand, dass ich ja gerade ein Buch gelesen habe, in dem es ausschließlich auf dem Wasser spielt. Und dann ist er auf diesem Boot und da ist alles passiert, was passieren kann. Ne? Also Sturm, Hunger, Durst, Krankheit, alles hat er damit gemacht. Und das hat ihn sehr geprägt. Und auf dieser Expedition hat er dann einen Zwischenstopp gemacht in früher Reval, heute Tallinn. Und lernt da war er Anfang, Mitte 20, lernt er eine Zuckerpuppe kennen. Und verliebt sich in die und denkt sich, die werde ich heiraten, wenn meine Expedition zu Ende ist. Und diese Frau, diese junge Frau, die Tochter war von einem Hamburger, interessanter, also auch deutsche Wurzeln, von einem Hamburger Kaufmann, die
also hieß, ein Sölchen der, ne? Also
ja,
Zuckerpuppe, ne? Hat man damals vielleicht noch nicht gesagt, ich weiß nicht, vielleicht kommt der Begriff auch aus 1630, kann auch sein.
Das
aber,
weiß ich
aber
nicht.
Aber ein Sölchen deren war die bestimmt damals schon.
Okay, die waren deren.
So,
weißt du, wie die hieß? Die hieß Elsabe.
Elsabe.
Habe ich noch nie gehört, Elsabe. Habe ich nachgeguckt, weil ich dachte, da ist vielleicht was von Elisabeth, ne?
Elsabe.
Also Gott steckt da drin, El und Sabe cool. Und Sheba oder Saba, Schwur. Also irgendwie zusammengewürfelt heißt es dann Gottes Schwur. Gott ist mein Schwur, ich bin Gott. Wow. Sowas. El Sabe. Hatte ich vorher nicht. Ist eventuell auch in der Bibel drin. Ich bin nicht bibelfest. Also muss ich mich entschuldigen, aber mir sagte der Name nichts. Jetzt müssen wir uns den Paul vorstellen, der weiter dann auf seiner Expedition ist, ne? Total verknallt in dieses Mädchen, das auch sagt, ja klar, können wir heiraten. Eine große Liebe. Und dann schreibt er Gedichte und schreibt unter anderem ein getreues Herz. Habe ich dann auch nochmal nachgelesen, was auch herzzerreißend ist, weil es nur davon geht, ja, da ist ja jemand, der auf mich wartet. Mir ist wohl bei höchstem Schmerz, denn ich weiß, ein getreues Herz. Ne? Es ist alles in Ordnung, denn ich weiß ja, es wartet jemand auf mich. Und hat dann auch geschrieben, wie er wolle geküsset sein. Ne, diese Anleitung zum richtig Küssen. Und nach der Expedition sagt er, dann heiraten wir. So. Und dann geht er nach Moskau und dann ist er dort und erfährt, dass El Saba einen anderen Mann geheiratet hat.
Oh, shit.
Da denkt man sich auch, was ist denn das für ein Scheiß? Naja, die hat nicht gewartet und sich in jemand anders verliebt. Ist auch in Ordnung.
Kann auch passieren, echt, kann wirklich passieren.
Kann passieren. Dann schreibt er natürlich auch was darüber, schreibt ein Sonett. Und das heißt, zur Zeit seiner Verstoßung, ne, wo natürlich auch dann drin steht, ich bin jetzt alleine, was soll das alles, ist ja alles schrecklich. Nun bin ich ohne sie, nun bin ich ohne mich. Furchtbar, furchtbar, furchtbar alles. Dann kommt der aber zurück nach Reval und weißt du was? Verlobt sich einfach mit Elsabes jüngerer Schwester, mit der Anna. So, auch alles wunderbar. Und dann wird ihm angeboten, du kannst hier Arzt sein bei uns in Reval. Sagt er, da muss ich aber noch mein Studium abschließen oder die notwendigen Sachen dann noch zu Ende studieren. Geht nach Holland, um da zu Ende zu studieren oder so ein Promotionsstudium zu machen. Schreibt eine Dissertation, lustigerweise über die Geschlechtskrankheit. Habe ich jetzt nicht weiter recherchiert. Könnte auch unterhaltsam sein, aber auch ein bisschen schrecklich. So, aber vor der Rückkehr, vor der Hochzeit mit Anna, auf der Rückreise nach Reval, heute Tallinn, stirbt er einfach in Hamburg mit 30 an einer Lungenentzündung.
Oha, mit 30.
Es ist alles einfach schrecklich. Es ist alles schrecklich. Aber Gott sei Dank haben wir seine Gedichte. Hier ein Teil aus Wie er wolle geküsset sein. Nirgends hin als auf den Mund. Da sinkt's in des Herzens Grund. Nicht zu frei, nicht zu gezwungen, nicht mit gar zu fauler Zungen. Nicht zu wenig, nicht zu viel, beides wird sonst Kinderspiel. Nicht zu laut und nicht zu leise, bei der Maß ist rechte Weise. Nicht zu nah, nicht zu weit, dies macht Kummer, jenes Leid. Nicht zu trocken, nicht zu feuchte, wie Adonis Venus reichte.
Venus?
Venus, Entschuldigung.
Aber was heißt wie Adonis Venus reichte?
Na, die Wahl kam ja aus dem Wasser, nicht so nass.
Verstehe.
Nicht zu harte, nicht zu weich. Bald zugleich, bald nicht zugleich, nicht zu langsam, nicht zu schnelle, nicht ohne Unterschied der Stelle, nicht ohne Unterschied der Stelle, also nicht immer nur an der einen Stelle, halb gebissen, halb gehaucht, halb die Lippen eingetaucht, nicht ohne Unterschied der Zeiten, mehr alleine denn bei Leuten. Und jetzt Gott sei Dank, die letzte Strophe, die versöhnt einen so ein bisschen, weil man denkt, was willst du denn? Kann doch schön sein, wenn du nur zu zweit bist, kann doch schön sein, wenn da 1000 Leute dabei sind. Jetzt aber die versöhnende Schlussstrophe. Küsse nun ein jedermann, wie er weiß, will, soll und kann. Ich nur und die Liebste wissen, wie wir uns recht sollen küssen. Paul Fleming, wie er wolle geküsset sein.
Ja. Ist so Gedicht. Also ich finde das mit der Geschichte auch ganz toll und dass das auch in der damaligen Zeit so eine ironische Gebrauchsanweisung war. Das war höchst originell und lustig.
Ja.
Aber bei solchen Gedichten frage ich mich immer, wie gut sind die gealtert? Wie wirken die heute?
Ja, wir lächeln die jetzt. Ich glaube, der ist nicht gut gealtert. Um das zu beantworten, oder?
Ja.
Das ist natürlich, würde man heute
eher
nicht. So nicht...
Also, ja, eher ist so, denkt man, ja, okay. Also... Auf der einen Seite finde ich süß und lustig und auf der anderen Seite denke ich, ja, aber es ist auch nicht so besonders irgendwie.
Aber du verstehst, was hier der Prozess war. Absolut. Oder der Vorgang, um dein Hasswort zu sagen.
Deswegen liebe ich das doch auch so.
Der Vorgang, dein Hasswort. Ich habe das gelesen und
der
dachte...
Vorgang, nein, der Vorgang, die verhandelt. Also A, wie es verhandelt
wird. Du hast noch ein anderes Substantiv gehabt.
Genau, Diskurs.
Nee, noch ein anderes.
Also Diskurs,
das
wird verhandelt.
Gelesen, wie es gelesen wird, magst
und
du nicht.
Und die Diskurs...
Narrativ.
Das Narrativ.
Narrativ findest du ganz klar.
Das Narrativ. Du weißt ja, was das Narrativ ist.
Du weißt, wenn ich in Interviews Narrativ sage und all diese Hasswörter da, hassen sollen wir nicht, all diese schlimmen Wörter, dann will ich beeindrucken oder dann bin ich genervt oder dann will ich unterhalten. Aber es hat immer einen Grund, wenn ich sogar so Kackwörter benutze. Aber nein, aber verstehe bitte. Ich habe das gelesen und gedacht, ja, also erstmal, warum will denn der Typ wissen, wie es für die Frau gut ist? Das ist eine Unverschämtheit. Da bin ich direkt, kommt direkt die Feministin in mir durch, bin ich erstmal angepisst. Dann lese ich die Geschichte von dem armen Hund und dann lese ich es nochmal und denke, oh ja, doch. Weißt du, ja, wenn man es auch in den zeitlichen Kontext setzt und in seine Geschichte integriert und. Der Mann war ja hochgradig verliebt, der war, verstehst du, da war die Elsabe. Ja. So, und dann schreibt er natürlich sowas, denkt an die Tante, bums, kommt alles anders.
Diese 13 plus Gedichte, die sind auch nicht dafür da, dass man alle Gedichte geil findet.
Nee.
Sondern, dass man einfach das ganze Spektrum einfach mal präsentiert bekommt. Weißt du, was A in der heutigen Zeit möglich ist und was in der Vergangenheit damals einfach total hip war, was Hip-Hop von damals war und so. Das ist ja das Tolle. Und deswegen lese ich mit großer Freude auch, wie er wolle geküsset sein.
Natürlich.
Also ich finde es das toll, das auch zu lesen und darüber zu lesen. Also das finde ich super.
So, jetzt muss ich dir noch was sagen,
bevor
du deine Geschichte erzählst. Oder sind wir schon zu lang? Oh Gott.
Wir sind jetzt sehr lang. Aber zu deswegen, lange.
Entschuldigung.
Nee, aber wieso? Hä? Erzähl doch mal. Ich habe dich doch nach Baseball gefragt.
Nein, ich muss dir noch einen Witz
einfach
erzählen.
Einfach nur aus eigenen Motiven, weil es mich interessiert.
Aber du bist doch auch froh, dass ich jetzt endlich ein Baseballspiel gesehen habe, oder? Bist du irgendwie froh? Macht dich das froh? Findest du es wichtig, dass deine beste Freundin das gut das versteht, was du liebst?
Nee, eigentlich nicht. Also wichtig ist es mir nicht. Und ich hätte auch befürchtet, dass du sagst irgendwie, boah, das ist ein so langweiliger Scheiß, ey.
Null.
Ich war einfach nur müde. Ich hab damit gerechnet, dass du gesagt hast, ich habe das halbe Spiel durchgepennt.
Chrissy, pass auf. Ich war bei zwei Live-Spielen. Ich war in zwei Theaterstücken. Ich bin nirgendwo eingeschlafen. Nirgendwo. Ich hatte einen super Plan einfach. Wir sind einfach nicht zu spät ins Bett gegangen. Und wenn ich morgens früh bin, sofort spazieren gegangen. Hab ein bisschen Yoga gemacht unten. Radio. Sofort spazieren gegangen. Sofort rumgelaufen, mir einen Kaffee geholt, hatte ja meine Togo-Tasse dabei. Los geht's, Alter. Nee, Witz zum Schluss. Und ich kann mir keine Witze merken, wie du weißt.
Okay.
Ich bin ja LOL geschädigt, wo dann immer bei den Interviews gesagt wurde, was ist denn dein liebster Witz? Die zweitmeistgestellte Frage, die erstmeistgestellte Frage, gibt es so eine Formulierung? Nee, kann ich sagen. War natürlich, was war deine Strategie? Wie hast du dein Lachen unterdrückt? Und dann kommt recht bald, erzähl mal deinen Lieblingswitz. Ich habe mir jetzt endlich einen Witz gemerkt. Und zwar fiel mir der wieder ein, als du eben sagtest, ja, aber 13 Gedichte, man muss ja auch nicht jedes Gedicht geil finden. Mhm. Erinnere dich dran, dass du und ich, wir sind beide relativ streng erzogen worden. Wir haben ein tolles Elternhaus, aber wurde dir geil nicht auch irgendwann verboten? Ja.
Kann ich mich nicht mehr dran
erinnern. Mir wurde geil verboten.
Ich wurde aber auch nicht so richtig streng erzogen. Also streng war mein Haushalt
jetzt nicht. Na doch, wir sind doch mit Hippies groß geworden.
Also ich durfte mit 13 kein Psycho gucken von Alfred Hitchcock. Das
hat
mich bis heute geprägt.
Ja.
Aber ansonsten ging es eigentlich noch so.
Nein, wir sind streng. Also sag mal, Chrissy.
Woher weißt du, wie ich erzogen wurde?
Nikotin, also, Alkohol, Drogen war doch einfach... ging nicht.
Das haben meine Eltern zum Beispiel vorgelebt, weil sie selber nicht...
Das bringt doch nichts. Kannst doch trotzdem. Egal. Ja, wie auch immer. Aber mir wurde geil verboten, dir nicht.
Ja, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht wurde es mir auch verboten.
100
Pro.
Sprich mal mit deinen Eltern. Frag mal bitte deine Eltern.
Okay, mache ich.
Ja?
So, bin ich auch gespannt.
Jetzt kommt's. Der Witz geht so und der ist wirklich richtig, richtig gut. Der Witz geht so. Ne? Also auch eine Elternsituation. Eltern zum Kind. So, pass mal auf, Kinder. Zwei Wörter möchten wir hier nicht mehr hören. Das eine ist geil und das andere ist krass. Und dann sagen die Kinder, okay, welche Wörter denn? Das ist ein ganz lustiger Witz.
Der ist sehr gut.
Das ist ein ganz lustiger Witz.
Okay, welche
ich habe ihn schlecht erzählt. Ich kann überhaupt nicht gut Witze erzählen. Aber du verstehst den Witz darin.
Ja, selbstverständlich. Der ist einfach schön. Der ist schön und
das ist
süß.
Das ist ein ganz lustiger Witz.
Ja.
Ich habe ihn ganz schlecht erzählt. Scheiße.
Du hast ihn überhaupt nicht schlecht erzählt. Du hast ihn gut erzählt.
Ich bin so schlecht, den Witz erzählen.
Nein, wie willst du das noch erzählen?
Ich muss all meine Comedy-Preise zurückgeben. Ich habe so viele Comedy-Preise. Chrissy, die habe ich alle nicht verdient. Darfst du keinem sagen, aber...
Steht immer, ja, also hier.
Und die könnte man sehr gut werfen. Die könnte ich zum Beispiel von oben aus irgendeinem Haus rauswerfen, weil die super fliegen. Das sind so Tampons. Nee, nicht Tampons, so Zäpfchen sind das.
Oh.
Lachende Zäpfchen. Und die sind ganz schwer. Und die gehen auch nicht kaputt. Also Fernsehpreise, ich habe auch ein paar Fernsehpreise, kaputt. Grimme-Preis, kaputt. Alles
Bravo Otto schmilzt in der Sonne.
Bravo Otto, da war ich nur auf Platz 4.
Ja, also du hast keinen gehabt. Aber irgendjemand
Wer hat denn gesagt, der schmilzt in der Sonne? Ach, im Leben nicht.
Irgendjemand, Quatsch. Der Bravo Otto gewonnen hat, das erzählt. Doch, der
Nein.
war so total verformt.
Nein.
Der Bravo Otto damals. Also dieser kleine Indianer dann, wenn man ihn noch so nennen darf.
Ja, der ist geschmolzen, der war aus Schokolade dann. Ach, Bullshit.
Nee, Der ist halt, weiß ich, keine Ahnung, es war kein echtes Gold.
Wer erzählt dir denn wieder sowas? Mit wem hast du, mit Niki hast du wahrscheinlich darüber gesprochen.
Mit Niki.
Das muss jemand sein.
Hat die Niki jemals eine Bravo?
100 Pro.
Meinst du wirklich?
Aber mit wem, wer hat denn sonst ein Auto? Die Teens. Teens in frechen Jeans bei City Rollers. Aber ich könnte ja jetzt mal Björn fragen von Aber. Ich habe ja eine Connection zu Björn.
Absolut. Aber hat er dir seine Nummer gegeben? Du hast aber keinen direkten Kontakt, oder?
Ah, ich bin ja so doof. Ich habe ja...
Aber ich habe den direkten Kontakt von seinem Sekretariat, von seiner Sekretärin.
Ich kenne...
Die
ich
uns
ja
gnadenlos
seine,
abgesagt hat und nichts mit uns zu tun
ich habe
heute.
Ja seine Lebensgefährtin, seine neue, kennengelernt. Und die wiederum hat Fotos von mir und Björn gepostet und hat... und ich habe mich bei ihr bedankt. Oh. Aber da ich keinen Kontakt hatte, habe ich ihr eine Postkarte zur Plattenfirma geschickt. Das fand die, glaube ich, ganz albern. Weil sie sagte, ey, du hättest mir doch schreiben können. Habe ich gesagt, ja, ich habe dir geschrieben, aber schreiben und schreiben sind ja zwei Paar Schuhe. Ich schreibe ja anders.
Also Niki hat nach Aussage von Wikipedia auf jeden Fall kein Bravo-Otto gewonnen.
Otto,
sie hat die Goldene Europa, die Goldene Stimmgabel, RSH Gold, Belgischer Rundfunk, Silberne Antenne gewonnen.
Okay.
Von der Stadt Plattling hat sie einen Ehrenbrief.
Das muss dir ein deutscher Mensch muss dir gesagt haben, mein Bravo-Otto ist geschmolzen. Wer kann denn das gewesen sein?
Sie hat 2022 den Bayerischen Verdienstorden bekommen.
Okay.
Aber der Bravo-Otto wird hier nirgendwo erwähnt.
Mit welchem Schlagermenschen hast du denn gesprochen? Welchem
Moment,
Popstar?
Alle Sportler, alle möglichen
haben
Bravo-Ottos gewonnen.
Bravo.
Sportler, Musiker, Schauspieler, alles Mögliche.
Ich würde bei deinem Talk sonntags, würde ich immer erstmal fragen, hast du ein Bravo-Otto? Sonst kann ich dich nicht ernst nehmen.
Oh, herrlich. Ach, schön. Hast du auch das von Matthias Politiki Ende der Sommerzeit nochmal gelesen?
Nee, habe ich nicht. Hätte ich sollen, war das die Hausaufgabe?
Nee, nein, überhaupt gar nicht.
Nee, habe ich nicht.
Genau, wir waren nämlich jetzt sogar verabredet noch mit ihm.
Nein.
Wir wollten uns das ja mal erklären lassen.
Nein.
Aber jetzt ist ein bisschen knapp geworden von der Zeit. Ich könnte es noch probieren.
Ja, ruf ihn nochmal an.
Okay.
Oh Gott,
kannst du das einmal mal vorlesen auf Seite 121? Du könntest das Ende der Sommerzeit.
Ja, Ende der Sommerzeit.
Vorlesen. Genau.
Dies irrige Glitzer in deinem Blick beim Abschied wird es verlässlich ein Glimmern und schließlich ein großes glasiges Schimmern. Getrennt sein ist unser Geschick. Das ist ja mein Lieblingssatz. Einen Sommer lang hast du gefragt, du denkst doch an mich, kommst wieder. Heute schlägst du die Augen stumm nieder, es ist ja alles gesagt. Ein schiefes Lächeln, das du mir schenkst, das Schimmern im Auge ist mir geblieben, ist dir geblieben, Entschuldigung. Ah, ich habe das dir und das mir. Sekunde, ich lese gerade ihr Gedicht vor. Jetzt bitte mal ruhig sein. Das Schimmern im Auge ist dir geblieben, ich lächle zurück und weiß, was du denkst. Wir haben gelernt, Lebewohl zu sagen und nichts zu beteuern und nichts zu beklagen. So haben wir uns aus dem Sommer vertrieben. Hallo, Herr Politiki.
Ja, hallo, das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, verschieben, aber gut.
Ich weiß, es hat jetzt dann alles noch so holterdiepolter doch noch so geklappt. Passt es denn gerade halbwegs? Ansonsten?
Ja, klar, natürlich, ich freue mich.
Herr Politiki, wir haben eine Frage, weil wir ja ein bisschen interpretiert haben und das ist natürlich eigentlich blöd, weil ja Interpretation so nach Schule klingt, aber Chrissy und ich haben uns doch gefragt, um was für eine Art...
Bitte, Interpretation hat doch jetzt nichts mit Schule zu tun.
Hä,
sondern
natürlich.
Man will doch natürlich ein bisschen hinter das Gedicht schauen, was jetzt damit wohl gemeint ist.
Ja.
Aber das hat doch nichts mit Schule zu tun. Entschuldigen Sie bitte.
Ich finde schon, wir gehen da manchmal ein bisschen zu akademisch ran. Das wird auch ganz schnell dann so seltsam, so unemotional, dachte ich einfach. Und wir haben uns doch wirklich gefragt, Chrissy, jetzt fallen wir, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Wir haben uns beide schon gefragt, was für eine Art der Liebe das ist oder nicht.
Ob das eine Sommerliebe ist, ob das überhaupt eine konkrete Liebe ist, denn nur der Sommer kann, glaube ich, nicht gemeint sein. Matthias, kannst du uns noch einen kleinen Einblick gewähren in die Entstehung dieses Gedichts?
Die entstehen bei mir oft über Jahre. Ich notiere irgendwann mal, aus welchen Anlässen auch immer, und dann bleibt das liegen, mal länger, mal kürzer. Natürlich geht es um eine Frau und um eine Abschiedsszene, die wahrscheinlich endgültig ist. Wobei ich immer dazu sagen muss, es gibt für jedes Gedicht konkrete Anlässe im Leben. Klar, sonst würde man ja nicht schreiben. Man schreibt ja nur, wenn nichts anderes mehr hilft. Aber das löst sich im Lauf der Bearbeitung doch sehr weit davon. Also der Rückschluss. Na, was war das denn oder welches Jahr? Das könnte ich selber nicht sagen. Ich speichere mit diesen Notaten ja nur das Gefühl. und da, die dazugehörigen ersten Verse. Und wenn ich mich dann ans Arbeiten mache und noch dazu bei einem Sonett, da muss ich ja sehr streng auch mit Dactylus und Jambus und was da schießen mich tot alles reinspielt, da bin ich manchmal überrascht, was rauskommt, weil einfach auch kein passendes Reimwort da ist.
Wir wussten nicht genau, ob die sich schon mehrfach getroffen hatten, weil wir haben gelernt, Lebewohl zu sagen.
Ich glaube schon, ja.
Ach so, das schon. Und ich dachte, es ist vielleicht nur eine Sommerliebe. Man trifft sich so jedes Jahr, möglicherweise wieder. Und dann weiß man aber auch, für den Rest des Jahres ist erstmal Schluss. Es gab noch keine E-Mails und Handys möglicherweise.
Ja, also ich glaube, also wenn ich jetzt so mich mal so ein bisschen, ja, ist ja eine komische Situation, sein eigenes Gedicht so zu zerlegen. Aber ich denke mal, es geht um eine Beziehung, die einen Sommer lang stattgefunden hat und am Herbst, also pünktlich zur Zeitumstellung, kaputt gegangen ist. Übrigens, vielleicht sage ich was dazu. Das Gedicht in der Nummer, die ihr habt, das steht ja für sich, aber bei mir nicht. In meinem, sowohl in der Erstveröffentlichung, in dem Band, in dem es war, dieses irrige Glitzer in deinem Blick, hieß der übrigens auch, wie auch in den sämtlichen Gedichten, das ist ja in einem Zyklus drin. Und dieser Zyklus, wenn man da die Seite umschlägt, das geht dann schon auch mit den entsprechenden Themen weiter. Wenn du den Schmerz gibst, schwarzer Engel, gib ihn ganz und halt mich bloß nicht auf mit halben Sachen. Versuch auch ja nicht auf den allerletzten Metern mich nochmal anzulachen und so. Und das übernächste, irgendwo auf dieser wundersam weiten Welt schlägt dein Herz in dieser Sekunde, schlägt auch für mich. Du fühlst es, ich fühle es, jetzt und so weiter, trotz allem. Du weißt es, ich weiß es, das ist alles. Also solche, da weiß man schon ganz genau, hier geht es um Männer und Frauen.
So haben wir uns aus dem Sommer vertrieben. Das ist auch so ein schöner Schlusssatz. Wir haben uns aus dem Sommer vertrieben. Auf die möglichst angenehmste Art wahrscheinlich, ne?
Naja, ich sehe es schon eher traurig.
Okay, dann doch.
Es ist ja wie aus dem Paradies so ungefähr die Vertreibung, aber jetzt sehr hochgegriffen. Also ehrlich gesagt, man schreibt ja ganz selten Gedichte aus Übermut und Jux, sondern natürlich ist der Ausgangspunkt eines veritablen Gedichts irgendeine Form von Kummer. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Es kommt dann auf die Bearbeitung drauf an. Also wie weit man das putzt, sagt mein Lektor dann immer. Also wie weit man das wegkriegt von seinem eigenen relativ begrenzten und wahrscheinlich auch sehr trivialen Kummer. Das ist nicht immer nur Liebes. Also ich schreibe die meisten Gedichte eigentlich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und da ist eben kein Freund, erst recht nicht die Ehefrau. Ich kann nicht Powershoppen, ich kann auch nicht abends in meine Kneipe. Ich kann gar nichts, außer verzweifeln in gewissen Situationen, da wo ich gerade bin. Und das sind so Ausgangspunkte. Und man schreibt dann aber nicht etwa ganz eins zu eins, ich sitze hier in der Wüste, es gibt kein Wasser und es gibt auch keine Kamele mehr, die mich rausholen, sondern man schreibt da oft was ganz, ganz anderes, ja, was aber diesen Kummer löst.
Matthias, danke, dass wir so ein bisschen über dieses Gedicht sprechen durften und das aber ein bisschen zerfleddert haben. Jetzt ist aber auch genug. Ein Gedicht soll in erster Linie auch wirken. Ne? Und da muss nicht jeder Satz erklärt werden. Aber wir waren dann doch auch neugierig. Wenn man schon so an der Quelle sitzt, ist natürlich toll.
Nee, und ich freue mich umgekehrt. Ich glaube, dass ein Gedicht erst beim Leser das wird, was es sein kann. Also ich kann immer nur hoffen, wenn ich da irgendwo hocke in der Welt, dann stelle ich vor, irgendwann liest das einer. Und also bin ich auch im Moment schon nicht mehr einsam. Und ich danke euch, dass ihr euch damit beschäftigt habt.
Das ist eine ganz große Freude. Und was für ein Glück, dass wir miteinander reden konnten. Das gibt dem allen so interessante... Ach, das macht es alles noch wichtiger und noch schöner und noch größer. Ich finde, bin ganz froh, dass wir telefonieren durften. Vielen Dank. Ja.
Ich auch. Und schade, dass wir nicht in derselben Stadt sind. Da gäbe es Grund, heute Abend einen drauf zu trinken.
Also, aber wenn wir alle gleichzeitig in Wien sind, mal, dann verabreden wir uns für abends.
In meinem Stammbeisel.
Okay, wo ist das? Welcher Bezirk?
Das ist Dritter, aber sehr nah, also an der Urania, also fast am Ring. Sehr weit vorne, also fußläufig.
Sehr
Kolonitzspeise,
schön.
Ihr könnt es schon mal googeln, Kolonitzspeise.
So, alles klar, ist auf jeden Fall notiert und wir melden uns, wenn wir in Wien sind.
Super, okay, macht's gut.
Vielen
dann einen
Dank.
Schönen Abend.
Tschüss.
Und bis die Tage.
Tschüss.
Ja, bis die Tage, ciao, ciao.
So.
Wie heißt der Schuppen? Kolonitzspeise? Was?
Also ich muss mir den Podcast nochmal anhören.
Okay.
Könntest du schnell nicht wirklich aufschreiben.
Ich habe auch nur Kolonitzspeise,
im figurativen Sinne.
Ja.
Okay. Ich lese mal ganz kurz vor, dass alle das auch nochmal vollständig drauf haben. Dies irre Geglitzer in deinem Blick. Beim Abschied wird es verlässlich ein Glimmern und schließlich ein großes glasiges Schimmern. Getrennt sein ist unser Geschick. Einen Sommer lang hast du gefragt, du denkst doch an mich, kommst wieder. Heute schlägst du die Augen stumm nieder, es ist ja alles gesagt. Ein schiefes Lächeln, das du mir schenkst, das Schimmern im Auge ist dir geblieben. Ich lächle zurück und weiß, was du denkst. Wir haben gelernt, Lebewohl zu sagen und nichts zu beteuern und nichts zu beklagen. So haben wir uns aus dem Sommer vertrieben. Ende der Sommerzeit.
Ja.
Bisschen ausgequetscht, ne? Okay, sag mal, das soll es für heute gewesen sein, ihr lieben Leute.
Das ist ja eine extra large.
So eine extra Ausgabe hier war auch wieder sehr poetisch lastig. Das ist jetzt nicht immer so, aber jetzt gerade anlässlich auch der neuen tollen Ausgabe von 13 plus Gedichte, die man auch im Bahnhofsbuchhandel überwiegend kaufen kann oder auch bestellen kann im Buchladen und so, war das trotzdem mal wieder eine schöne Geschichte, dass wir da auch über den Paul Fleming etwas gehört haben.
Ja.
Denn die Geschichten hinter großen Künstlern sind ja doch immer gute. Mhm. Biografien sind immer gute.
Da explodiert gerade was bei dir.
Ja.
Ich glaube, deine...
Genau.
Da
ging ein Song gerade an, und zwar Tupelo von Nick Cave and the Bad Seeds.
Wie kommst du denn darauf?
Ich lese gerade eine Graphic Novel von Reinhard Kleist, eine irre tolle Graphic Novel über Nick Cave, den ich so ein bisschen entdecke für mich jetzt gerade. Also dieses Universum von Nick Cave, der mit wirklich Punk angefangen hat und wirklich ein extremer Typ auch ist. Und dann aber auch wieder nicht. Und
ganz tragisch, der hat zwei Kinder verloren.
Ganz tragisch. Eine wunderbare Graphic Novel, virtuos erzählt,
aber du wirst doch wohl jetzt nicht, Nick Cave Musik gut finden, das ist überhaupt nicht deine Musik.
Und der neue Song von Nick Cave, ich wollte eigentlich die nächsten Wochen darüber nochmal sprechen.
Okay, machen wir.
Das Album kommt in ein paar Monaten.
Da musst du mich reinholen, Chrissy, das ist einfach nicht meine Musik.
Ja, im August. Und der neue Song, Wild God, ist richtig, richtig cool. Ihr könnt euch ja alle den schon mal anhören.
Okay, gut.
Wild God, der ist toll. Den muss man bis zum Ende auch hören. Der kriegt am Ende nochmal so einen ganz besonderen Drive.
Hinten kommt ein Witz.
Nick Cave, ganz neu.
Hinten kommt ein Witz, wie früher bei meinem Lieblingseis in so einem Plastikbecher und unten drin war ein Kaugummi.
Ja.
Kennst du das noch?
Ja, das kenne ich.
Und der schmeckte, das hat sich nie gelohnt, der schmeckte nie gut.
Nein, natürlich nicht.
So scheiß.
Ja, der Kaugummi natürlich kenne ich. Den gibt es heute bestimmt immer noch, mit dieser kleinen Plastiktüte. So diese, so irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das Eis hieß, aber.
Du machst eine komische Bewegung, lass das bitte. Achso, das jetzt sehe ich mit beiden Händen. Okay.
Also so.
Okay,
so.
Ich verstehe.
Du machst eine komische Bewegung unterhalb der Bildschirmkante. Mhm. So, Leute, das war's für heute. Mhm. Ist etwas länger geworden. Dafür machen wir nächste Woche 5 oder 10 Minuten nur, weißt du, damit ihr auch wirklich durchkommt mit den ganzen Folgen.
Gut.
Und freuen uns aber erstmal auf Donnerstag und auf eure Geschichten.
Bis dann, Paul.
Bis dann, Elsabe.